Hallo und herzlich willkommen zur 177. Episode des Computerbase Podcasts CB-Funk. Mein Name ist Fabian und ich habe zu Gast den lieben Max. Hallo.
Moin, Fabian.
Hi. Ihr ahnt es bereits, Fabian und Max, es geht um Spiele. Spiele unter anderem, aber eher das große Rahmenthema drumherum und zwar auf der Konsole. Ich habe dem lieben Max diesen Podcast gepitcht mit der vielleicht plakativen Überschrift: PlayStation oder Xbox, Sony oder Microsoft, wen soll ich denn jetzt eigentlich mehr hassen nach der letzten Woche? Beide großen Konsolenhersteller haben in den vergangenen 7 Tagen Ankündigungen rausgelassen, Strategien vorgestellt, Aktionen getätigt, wo man als gemeiner Spieler da sitzt und sich fragt, wie schlecht ist das jetzt für mich? Was bedeutet das für meine Konsole? Was bedeutet das für meine Spiele auf meiner Konsole und vor allem auch für die Next-Gen-Konsolen? Konkret geht es darum, dass Sony angekündigt hat, ab 2028 keine physischen Spiele mehr, also auf Blu-ray-Disc zu produzieren. Das wird rein digital und damit dann wahrscheinlich auch die PlayStation 6 zu einer rein digitalen Konsole. Während der Konzern in der gleichen Woche, zur gleichen Zeit nochmal aufgezeigt hat, wo die Limitationen und Nachteile eines rein digitalen Marktplatzes stehen, ne? Wenn dieser Marktplatz einfach nicht mehr existiert plötzlich, wie wir jetzt bei der PlayStation 3, oder aber rein digital erworbene Güter einfach gelöscht werden, wie bei Filmen geschehen. Darüber werden wir sprechen und auch, was denn die Leser und die Community auf Computerbase davon halten, denn wir haben eine Sonntagsfrage zu dem Thema mit sehr viel Input tatsächlich. Auf der anderen Seite Microsoft, da standen die letzten Tage vor allem unter den Schlagzeilen, welche Studios geschlossen wurden, welche Entwickler abgewickelt werden, wo es Entlassungen gibt, teilweise bei wirklich großen, bekannten Entwicklern, Spieleentwicklern wurde die Hälfte oder zumindest gefühlt die Hälfte der Belegschaft wurde die Tür gesetzt. Was hat es damit auf sich? Wie soll da die Strategie sein? Wie passt das alles zusammen? Welche Pläne hat die neue Chefin der Xbox-Sparte auch für die nächste Xbox-Konsole? Und dann halt eben der Vergleich, was bringen diese neuen Konsolen? Was können sie überhaupt bringen in der aktuellen Zeit? Und wer will das überhaupt? Braucht man das überhaupt? Darüber wollen wir heute sprechen. Viel Spaß. Ja, Max, das war ja eine aufregende Woche für Konsolenspieler. Oder generell für Spieler, denn das, was diese beiden großen Publisher, diese beiden großen Konsolenhersteller machen, das wird in der Spielewirtschaft garantiert Signalwirkung geben, die in irgendeiner Art und Weise auf den PC rüberschwappen wird, bei Microsoft ganz bestimmt. Aber fangen wir mal chronologisch an. Es war letzter Mittwoch, glaube ich, ne? Da war der Podcast letzter Woche leider schon durch, sonst wäre es natürlich Breaking News gewesen, aber dann hat Sony angekündigt, Spiele wird es ab dem 1. Januar 2028, zumindest was Neuerscheinungen betrifft, für die PlayStation-Konsolen nur noch rein digital geben. Also nur noch als Key, der dann mit Account-Bindung im PlayStation-Konto aktiviert werden kann. Wir wollen jetzt mal darüber sprechen. Was genau hat Sony gesagt? Was bedeutet das? Wie haben sie das verpackt? Welche Argumentation nutzen sie da, um eventuell Spieler in die Irre zu führen? Und wir wollen auch darüber reden, warum der Vergleich mit dem PC vielleicht nicht ganz so einfach ist, wie er denn erscheint. Denn, ich glaube, das haben wir beide in den Kommentaren zu diesen Meldungen gesehen, es gibt da teilweise ein bisschen Verwirrung, welche Konsequenzen sich da tatsächlich ergeben.
Begründet haben sie das ganz einfach. Sie haben gesagt, Kunden möchten keine Discs mehr und deswegen gibt es halt keine mehr. Es ist also im Grunde eine Dienstleistung, die sich an der Nachfrage orientiert.
Das wäre eine ganz natürliche Entscheidung, die da gefallen wäre. Man würde sich einfach nach der Branche und den Vorlieben der Spieler richten. Die hätten sich gewandelt und man möchte weiterhin innovativ bleiben und man möchte das Beste für die Spieler machen und eine World-Class-Gaming-Experience liefern und die sieht Sony eben rein digital. Was gar nicht mal unbedingt heißt, dass man diese Spiele nur noch online wird kaufen können oder nur noch im PlayStation Store online wird kaufen können auf der PlayStation-Konsole, sondern Sony sagt, wer möchte, der kann ja weiterhin in den Einzelhandel, in den Laden gehen und sich seine blau-weiße PlayStation-Hülle, also zumindest bei der PlayStation 5 sind sie ja blau-weiß, kaufen und Ja, der hat dann halt aber keine CD da drin, denn das ist ja Oldschool oder Blu-ray, sondern einen schönen digitalen Download-Code, so wie das jeder Spieler doch immer möchte. Oder möchtest du das?
Ja, natürlich. Denn ja, also damit ist dann ja auch klar, dass der Einzelhandel, was das angeht, am Ende ist. Das ist ja jetzt die Alibi-Lösung für den Übergang. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen einem digitalen Spiel, das ich sofort kriegen kann, indem ich auf den Knopf drücke und es runterlade, oder ob ich erst in den, oder dem in dem Laden, wo ich hingehen muss, es kaufen, dann den Key aktivieren umständlich und es dann runterlade, dann ist die Entscheidung für mich ja letztlich klar.
Gut. Es gibt ja theoretisch dann, zumindest in dieser Phase, wenn das so kommt, noch den Spielraum des Einzelhandels, den Preis auch durchaus mal vom UVP zu trennen. Wohingegen wir im PlayStation Store Sony ja die Möglichkeit hat, tatsächlich den UVP durchzudrücken. Es wird also eventuell noch günstiger sein, so einen Code im Laden zu kaufen. Aber diese Debatte wird, glaube ich, von Sony, also ich unterstelle das jetzt einfach mal, bewusst deutlich Richtung, ich kaufe online im Store und ich kaufe im Einzelhandel lokal, ne, bei mir vor Ort, die Hülle mit dem Download-Code gepusht. Wobei es ja eigentlich beim Kauf im Einzelhandel bisher nicht darum ging, dass man den Code bekommt. Das wollte ja niemand. Ich glaube, niemand hat sich gefreut, wenn er die Hülle eines Spiels aufgemacht hat und dann war da keine CD drin, sondern ein Zettel mit dem Download-Code ist. Es ging ja eben genau darum, diese CD zu haben. Das heißt, die eigentliche Debatte, die man so ein Stück weit versucht zu entkräften über diese Einzelhandelsgeschichte, ist ja die, kriege ich eine CD? Habe ich irgendwie eine Möglichkeit, eine Blu-ray, ein physisches Medium zu meinem Spiel zu kommen oder nicht?
Neben der Disc entfallen dann ja noch eine ganze Reihe weiterer Dinge, die damit zusammenhängen. Die Möglichkeit, das Spiel weiterzuverkaufen, damit zu machen, was ich möchte, Preisdruck auszuüben auf den PlayStation Store, der dann ja künftig der einzige Ort ist, wo die meisten Leute kaufen werden, der damit also letztlich die Preise auch für den Einzelhandel mehr oder weniger festlegt in der Richtung. Es ist also nicht bloß das Medium, sondern das hat ja weitreichende Folgen für den Endverbraucher.
Genau, also der Gebrauchtmarkt wird damit im Endeffekt langfristig ausgetrocknet. Den gibt es natürlich noch für Spiele, die bereits im Umlauf sind, auch für die älteren Konsolen noch. Aber für PlayStation 5-Spiele oder auch PlayStation 6-Spiele, die dann ab dem 1. Januar 2028 erscheinen, wird es niemals einen Gebrauchtmarkt geben können. Denn die Disc kann ich aus der Konsole rausnehmen, weiter verkaufen, weiter verschenken auch oder auch ausleihen. Wir erinnern uns alle an das, das eine Video, diesen 20-Sekunden-Schnipsel, mit dem Sony die PlayStation 4 Xbox One-Generation gewonnen hat. Wie einfach es doch ist, ein PlayStation 4-Spiel zu verleihen, zu teilen mit seinen Freunden. Man gibt ihm einfach die Disc. Das entfällt. Denn wenn ich den Download-Code habe, dann wird das Spiel ja mit diesem Key direkt an meinen Account gebunden. Ich kann diesen Key nicht weiterverkaufen. Ich kann ihn auch nicht ausleihen. Also zumindest aktuell nicht über die eine Konsole, den einen Haushalt hinaus. Und jetzt gibt es ja natürlich auch wieder die Debatte, okay, auf dem PC ist das doch schon seit 10 Jahren alles gang und gäbe.
Auf dem PC hat man aber auch Dutzende Stores. Es gibt einen ganzen Key-Handel im Sekundärmarkt quasi, wo man Geld sparen kann, der dafür sorgt, dass die Preise so ein bisschen am Boden bleiben. Und es gibt Erstanbieter-Stores also neben Platzhirsch Steam kann ich ja theoretisch, wenn ich das wirklich möchte, bei Microsoft kaufen, bei Epic Games kaufen, über GOG kopierschutzfreie Spiele kaufen, im Uplay Store, bei EA. Also ich habe ja Auswahl. Und da können sich die Anbieter im Kundenservice, in den Zusatzangeboten, in den Preisen durchaus bekriegen und dafür sorgen, dass ich durch den Wettbewerb einen Vorteil habe. Wenn ich aber nur den PlayStation Store habe, dann habe ich das nicht.
Genau. Also ich habe es gerade einfach nur ganz stumpf, exemplarisch. Es ist keine statistische Stichprobe. Ich habe einfach nur eine Spielkarte, was mir in den Sinn kam, was 10 Jahre alt war. Das war gerade meine Ermessungsgrundlage. Rausgesucht, The Witcher 3, Wild Hunt, Complete Edition jetzt in dem Fall. Wenn ich die einfach auf der PlayStation kaufen möchte, gerade jetzt, genau in diesem Moment für meine Konsole, dann bezahle ich 50 Euro für dieses Spiel in der Complete Edition. Okay, fair enough, das sind 30 Euro in der Nicht-Complete, also in der nicht-remasterten Version. 30 Euro. Wenn ich das gleiche Spiel auf Steam kaufe, gut, das ist jetzt gerade im Summer Sale, dann zahle ich 3 Euro dafür. Aber ich kann es halt eben bei jedem beliebigen Keyseller kaufen auf dem PC. Manche davon weniger seriös, andere mehr. Aber das sind dann Preise, die sind alle im einstelligen Bereich. Also niemand auf dem PC muss heutzutage noch mehr als 10 Euro für The Witcher 3 ausgaben geben, ganz egal, wann das kauft. Auch auf der Konsole ist das eine ganz andere Geschichte. Da behalten die Spieler auch gerne mal jahrelang oder in dem Fall sogar ein Jahrzehnt lang einen hohen zweistelligen Preis. Und aktuell gibt es ja sogar die Option, dass ich dieses Spiel gebraucht kaufe oder irgendwo im Abverkauf in irgendeinem Laden noch auf Disc erstehe. Denn auch da kostet The Witcher 3 ja keine 60, 70 Euro mehr. Wenn diese Optionen komplett entfallen, dann hat Sony ja auch gar kein, also dann hat Sony ja noch weniger einen Grund, im PlayStation Store mal mit Rabatten zu fahren oder Preise zu reduzieren. Dann werden die ja noch mehr ihre Marktmacht durchdrücken können und die Spiele für 70 Euro anbieten. Ganz egal, wie gut oder wie schlecht sie sind. Ganz egal, wie gut oder schlecht sie sich verkaufen. Es gibt ja keine Lagerbestände, die vernichtet werden müssen, denn die paar Keys, die werden halt neu generiert, wenn man sie braucht. Und selbst wenn, nehmen sie keine Lagerhalle in Anspruch. Ist. Auch wenn das Spiel...
Also schnell vorbestellen, Fabian.
Ja.
Ja, es ist genau das. Und ich meine... Rund um GTA 6 hat man ja diese riesen Diskussion gehabt, was kostet es jetzt? Werden es 70, 80, 90 Euro? Es sind jetzt, ich glaube, in der vollständigen Version 100 Euro. Aber das ist nur ein Spiel und das ist ein Ausnahmespiel. Die eigentliche Preiserhöhung, die kommt, ist halt genau diese Kontobindung und Preiskontrolle mit der nächsten Konsolengeneration. Und ich glaube, die wird viel, viel heftiger langfristig als diese 10 Euro, über die wir da gerade sprechen.
Und dann sind wir ganz schnell nicht mehr bei einer Debatte über Discs oder digitale Spiele, sondern es geht dann ja im Kern eigentlich nur darum, was kann ich denn mit dem, was ich da gekauft habe, was habe ich eigentlich gekauft und was kann ich damit machen? Ne? Denn die Realität ist natürlich, da steht immer bei jedem Store kaufen. Aber man hat ja kein Eigentum an dem, was man da kauft. Im Endeffekt hat man ja eine Lizenz, diese Software nutzen zu dürfen. Und in dem einen Fall ist diese Lizenz eben an eine Disc gebunden. Das ist ja auch eine Art von Kopierschutz natürlich. Aber es gibt halt eben sehr viele Konstellationen, in denen es für mich als Spieler vorteilhaft ist, wenn das Spiel an die Disc gebunden ist und nicht an meinen Account. Es gibt auch die andere Konstellation natürlich, aber insbesondere die Wahlfreiheit, das ist natürlich die beste Möglichkeit, die größte. Da kann ich beide Vorteile so ausschöpfen, wie ich sie halt eben möchte. Und diese eine Option, dass der Key, den ich halt eben habe, die Lizenz, die ich halte, an ein Medium gebunden ist, ein physisches, das ich weitergeben kann, verschenken kann, das entfällt. Und dann sind wir plötzlich bei einer DRM-Debatte über, also digitales Rechtemanagement, Kopierschutz.
Ja, die damit eng verbunden ist. Es ist komplett eigentlich lost, wie gleichzeitig zu dieser Ankündigung Sony gesagt hat, der PlayStation 3 Store wird abgeschaltet. Die Hardware ist damit ja im Grunde einer wichtigen Funktion beraubt. Und hier sind 551 Filme, wo wir die Lizenzen nicht verlängern, die verschwinden jetzt aus euren Konten. Also wo dann nochmal ganz deutlich gemacht wird, man hat überhaupt gar keine Rechte mehr und ist abhängig vom Gutdünken eines Unternehmens, das entscheiden kann, wie es will. Und das zugleich zeigt, dass es das auch einfach so macht. Das ist alles nur in knappen Ankündigungen kommuniziert worden. Es gab keine Möglichkeit zur Erstattung, keine Möglichkeit, glaube ich, diese Filme nochmal runterzuladen und dauerhaft zu sichern. Nichts. Einfach weg und damit muss man dann leben.
Man hat ja nur eine Lizenz erworben und nie den Eigentum da dran und die kann halt einfach, das ist irgendwo in den AGBs begraben, die kann einseitig widerrufen werden, also zumindest von Sonys Seite aus.
Ja, und das Timing dieser Ankündigung ist richtig schräg. Und wenn das Fingerzeig ist, wo das hingeht und wie diese digitale Zukunft aussieht, dann ist das ein echt unattraktives Angebot. Und letztlich sagt das diese Ankündigung ja auch ein Stück weit. Die nimmt überhaupt keine Sorgen, Ängste, Befürchtungen ernst oder nimmt sich dem an, sondern die stellt einfach fest, ab 2028 gibt's halt keine Discs. Ihr wolltet das so. Wir richten uns nach euch.
Nein, nicht.
Ende. Es gibt keine Lösung für angenommene Probleme oder Sorgen, gar nichts.
Nee, es gibt nicht nur einmal das, sondern es wird ja noch bewusst diese Nebelkerze geworfen, das Ganze zu vermengen mit Einzelhandel und Online-Kaufen. Also es wird ja bewusst gesagt, na, ihr habt ja weiterhin Wahlfreiheit. Ihr könnt ja weiterhin im Einzelhandel kaufen, wenn ihr wollt. Also da werden die Spieler ja noch bewusst mit einer Argumentationsstruktur in die Irre geführt, wo suggeriert wird, es bleibt eigentlich weitestgehend alles so, wie es ist, aber nein. Also der Cut ist ja fundamental.
Ja, und es ist nicht nur, dass die in der Ankündigung eine positive Vision für diese Zukunft fehlt, die man ja gut verkaufen könnte, wenn man denn entsprechende Systeme schafft oder mitdenkt. Es ist durch diese anderen Schritte, ist das ja die völlige Dystopie, die niemand haben wollte, schon vor 10 Jahren nicht und eigentlich jetzt auch niemand ernsthaft in Erwägung ziehen kann.
Was willst du zur PlayStation 3 noch sagen? Wollen würde, also du hast ja eben gesagt, das wäre ein extrem harter Einschnitt für die Plattform. Und ja, das ist es, aber es wäre ja im Grunde genommen der Tod für diese Plattform, wenn sie eben nicht das Laufwerk hätte. Denn dass der Store jetzt schließt für diese PlayStation 3, der Spiele-Store, im August 2026 oder ab dann soll es losgehen in den ersten Ländern, ist natürlich nicht schön, aber ich kann ja trotzdem noch neue Spiele auf diese Konsole bringen, wenn ich sie gebraucht einfach kaufe für ein Apple und ein Ei oder auch meinetwegen neu kaufe in einer physischen Form, auf einer Blu-ray-Disc. War es auf der PlayStation 3 schon Blu-ray? Bestimmt, oder? Naja, aber halt auf einer optisches Datenträger.
Ja, doch, gab es.
Und man stelle sich jetzt mal vor, man hat eine PlayStation 5 in der Digitalvariante, die nicht nachrüstbar ist, also noch vor der Slim, oder eine Xbox Series S in der Digitalvariante oder eine PlayStation 6, die es dann wahrscheinlich ja nur digital geben wird. Und dann kommt irgendwann, klar, es hat jetzt lange gedauert, aber dann kommt irgendwann nach 10 Jahren die Nachricht, ja, der Store ist jetzt zu. Dann ist dieses, dann kann ich eventuell noch meine alten Spiele spielen, wenn Sony sie nicht gelöscht hat, weil die Lizenz widerrufen wurde. Aber ich werde ja keine neuen Spiele mehr auf diese Konsole bringen können.
Ja, und das ist das eigentliche Problem. Jetzt bei der PlayStation 3 kann man ja ernsthaft argumentieren, das Ding ist uralt. Das kannst du immer noch als Blu-ray-Player verwenden. Ansonsten ist es halt tot. Wer will die alten Spiele noch wirklich ernsthaft kaufen zu den Preisen, die Sony da aufruft? Lass da hinfahren. Aber es gibt ja keine Garantie, dass Sony diesen Schritt nicht irgendwann auch einfach mal früher geht. Oder bei einer viel größeren Installationsbasis. Man nimmt an, dass sie das nicht tun, aber wenn sie jetzt schon sagen, ach, hier sind eure Filme gewesen, dann hast du ja, also kannst du das hoffnungsvoll glauben, aber es gibt keine Sicherheiten. Und sie sind ja auch nicht verpflichtet dazu. Sie können auch einfach sagen, es gibt einen Nachfolger, 5 Jahre später machen wir die alte Plattform dicht.
Genau, also ich glaube, das Thema Sicherheit oder einfach generell dieses Gefühl, ich habe was in Händen, wenn ich diese CD in der Hand halte, ne? Das ist viel wert. Auch wenn es häufig nur emotional sein mag, aber auch das ist ja auch dafür kann man ja bewusst Geld ausgeben. Das ist ja auch ein Aspekt, der verkauft wird. Und
es verändert den Blick auf die Hardware. Die ist dann nicht mehr das, was ich besitze, sondern bloß der Zugangsschlüssel, um mir Inhalte runterzuladen bei einer Dienstleistung oder einem Dienst, den es nicht ewig gibt. Das heißt, ich kaufe mir da letztlich auch nur einen temporären Zugang.
Ja, man könnte sich ja zum Beispiel auch vorstellen, was ist denn, wenn irgendetwas passiert und das PlayStation-Konto, mein PlayStation-Konto wird von Sony gekündigt. Ne? Also kann da ja gegen die Geschäftsbedingungen verstoßen, was man nicht tun sollte. Und man hat sich dann vielleicht auch was Kleines zu Schulden kommen lassen, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber das Konto ist weg. Was ist denn dann mit den ganzen Lizenzen, die ich für 80, 70 Euro gekauft habe?
Das ist eine tatsächlich gute Frage. Sprich, man hätte dann einen Anbieter, der so im Grunde die Befugnisse einer Behörde hat, nur ohne jegliche Verantwortung, Regeln, Richtlinien.
Ich meine, das gibt es natürlich theoretisch als Ultima Ratio auch auf Steam, dieses Szenario, dass Valve hingeht und sagt, okay, dein Steam-Account ist jetzt mal einfach weg. Das ist nicht neu, diese Angst. Aber man konnte sich auf der Konsole mit einer Blu-ray-Disc davon ein Stück weit ja entfernen. Denn selbst wenn das Konto weg wäre, ja, so what? Ich habe ja meine ganzen Laufwerks, meine ganzen CDs, Blu-rays noch. Ich kann sie in das Laufwerk tun. Weg sind die nicht. Ein neues PlayStation-Konto, das kann ich erstellen. Was ist eigentlich mit Ländern, in denen es das PlayStation-Network gar nicht gibt? Also es umfasst, glaube ich, diesen Store, den bietet Sony und auch die Online-Aktivierung, die bietet Sony gar nicht in allen Ländern dieser Welt an.
Dann müsste man ja fast über ein VPN gehen.
Ich glaube, es ist auch, da bin ich jetzt kein Experte, aber das hatte ich auch gelesen im Zuge dieser Debatte. Gerade in Entwicklungsländern oder auch noch in Schwellenländern oder generell in weniger kaufkräftigen Ländern existiert diese Gaming-Community, diese Gaming-Kultur, insbesondere auf den Konsolen, auf aktuellen Konsolen, eigentlich nur, weil man Spiele gebraucht kaufen kann, günstig oder gerade auf gebrauchten Konsolen, auch dann natürlich die Disklaufwerke haben, wenn ich jetzt versuche, Preise durchzupushen im Online-Store, nur Keys bereitstelle, es keinen Preisverfall mehr gibt, keinen Gebrauchtmarkt mehr gibt, dann werden ja auch sehr viele Menschen plötzlich von diesem Medium abgeschnitten.
Ja, nicht nur deswegen. Das große Argument, das in den Foren immer kursierte für Konsole, war ja, Disk rein und losspielen, überhaupt keine Sorgen machen, unkompliziert und Wiederverkaufswert, dann sind die höheren Initialpreise, und die sind ja im Schnitt 10 Euro teurer, auch egal.
Naja, und ein anderer Aspekt, der mir jetzt gerade noch eingefallen ist, was mache ich denn, wenn meine Internetleitung nicht gut ist? Ich meine, dafür müssen wir nicht in Schwellenländer gehen, um dieses Szenario anzutreffen.
Da sind wir im Schwellenland, ne?
Ja. Also eine PlayStation 3 oder 4 oder auch 5, ich glaube, man kann sie ja nach wie vor komplett ohne Internet betreiben, oder? Ist es möglich? Ich glaube, ja. Bei der Slim war oder bei der Pro geht das nicht mehr. Ich glaube, die muss einmal online. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, die PlayStation 5, die ich habe, ich glaube, ich könnte die komplett ohne Internet in Betrieb nehmen und Spiele darauf auch ohne Internet spielen. Das würde, glaube ich, funktionieren.
Ich meine auch, dass das funktioniert. Also für die Updates und die, obwohl die Updates kommen mit auf den Blu-rays, die Firmware-Updates, wenn ich eins brauche.
Echt? Okay.
Da, ich ja. meine schon. Also prinzipiell würde ich sagen, das geht, aber ja. Oder sie braucht keine permanente Internetverbindung.
Und die Digitalvarianten und dann spätestens die PlayStation 6, das wären dann ja Online-Konsolen. Also da werde ich dann ja ohne Internetverbindung, ohne permanente Internetverbindung wahrscheinlich gar nichts mehr machen können.
Eine glorreiche Zukunft.
Gut. Wir hatten zu dem Thema, ich habe es ja schon angekündigt, einleitend eine Sonntagsfrage. Die läuft auch immer noch, das heißt, wer das jetzt erst hört und gar nicht weiß, um was es geht. Es ist ein großer Umfragenkatalog zu aktuellen Themen oder allgegenwärtigen Themen, die bei uns auf computerbase.de jeden Sonntag online geht, um aus der Community von den Leserinnen und Lesern die Stimmung einzuholen und einfach zu fragen, wie sieht es bei euch aus? Wie geht ihr damit um? Und weil es eben das Thema der Woche war, der letzten Woche, lief es diesen Sonntag zur PlayStation und Sonys Ankündigung ab 2028 dann eben auf die Disc zu pfeifen. Sony hat ja gesagt, die Spieler wollen das so. Ich persönlich, ich glaube, ich kenne niemanden, der sagt, er will das so. Ich kenne zwar Leute, die sagen, sie kaufen überwiegend digital, aber ich glaube, niemand sagt, er will, dass die physischen Medien entfallen. Aber das ist ja alles anekdotisch. Wie wäre es denn, wenn wir dazu mal Zahlen erheben? Und das habe ich versucht zu tun. Ich habe erstmal gefragt, wenn du eine Current-Gen-Konsole hast, eine stationäre, also bei der es theoretisch die Option auf ein Laufwerk gibt, das sind da PlayStation 5, PlayStation 5 Pro und Xbox Series X. Das ist jetzt mal außen vor. Die hat ja immer einen Schacht. Aber wenn du diese Konsolen hast, hast du dich für die Option mit Laufwerk entschieden oder ohne? Und die überwältigende Mehrheit sagt, es sind die Konsolen mit Laufwerk. Bei der PlayStation 5 sind das 54%. Zu 5% jetzt in dem Fall hier, weil das in einer Umfrage ist, geht es nicht immer auf 100% hoch, sondern aber 55% sagen, sie haben 54% sagen, sie haben eine PlayStation 5 Slim mit Laufwerk und 5% sagen, sie haben eine PlayStation 5 oder Slim ohne Laufwerk. Und sogar bei der PlayStation 5 Pro, die ja ab Werk ohne Laufwerk nur zu kaufen ist, also die kann ich ja gar nicht mit Laufwerk zusammen kaufen, sagen 20%, sie haben eine PlayStation 5 Pro mit Laufwerk. Und nur 7% sagen, sie haben eine PlayStation 5 Pro ohne Laufwerk. Und bei der Xbox Series X ist es sogar noch stärker, da haben 30% der Nutzer eine Konsole mit Laufwerk und nur 1,4% haben gesagt, sie haben sich für eine Konsole ohne Laufwerk entschieden. Spricht das dafür, dass Spieler keine physischen, sondern nur noch digitale Medien haben möchten?
Das heißt zumindest, sie hätten gerne die Option.
Genau. Und dann habe ich gefragt, wie habt ihr denn in den letzten 12 Monaten Spiele für diese Konsolen bezogen? Und sie sagen durchaus 72%, sie haben sie als digitalen Download gekauft. Aber genauso sagen auch 50%, 52%, sie haben in den letzten 12 Monaten noch eine klassische Edition, klassische physische Edition mit Blu-ray-Disc oder Gamecard neu gekauft. Und es sagen genauso auch 30%, 32% sogar, sie haben eine solche physische Version auf dem Gebrauchtmarkt gekauft. 13% haben ein solches Spiel als CD oder Speicherkarte bei Freunden und Familie ausgeliehen und 5% sogar in Bibliotheken ausgeliehen. Denn das ist ja auch noch ein Aspekt, den wir vergessen haben. Das wird ja auch komplett entfallen, dass man sich Spiele in Bibliotheken ausleihen wird können.
Ah, diese Gebäude voller Bücher.
Und PlayStation-Spiele, beziehungsweise ab 2028 dann ja zunehmend nicht mehr.
Das Ende der Bibliothek.
Gut, das heißt, es wird physisch gekauft. Und wie ist der Anteil? Wie viele Leute kaufen denn tatsächlich physisch? Oder wie viele Leute kaufen digital? Es sagen 26%, sie kaufen auf der Konsole ausschließlich digital. Sagen 12%, sie kaufen ausschließlich physisch. Aber dazwischen gibt es alles Mögliche. Und wenn man zumindest bei uns in die Community schaut und auf diese Umfrage, die das noch weiter aufschlüsselt zwischen ich kaufe viel digital, ich kaufe wenig digital, mittelmäßig, dann ist das Bild eigentlich 50-50 ungefähr. Also vielleicht nicht ganz, vielleicht 45% physische Käufe und 55% digital. Gut, das mag unsere Community vielleicht nicht super repräsentativ sein für den generellen Markt, aber ich würde mal behaupten, diese Aufteilung, die ist weit weg vom Wortlaut, den Sony gewählt hat, von wegen es gibt ein signifikant höheres Interesse an digitalen Medien als in physischen.
Gut, ich habe irgendwo gelesen, aufgeschnappt 15-20% in physischen Medien und der Rest rein digital.
Das sagt Sony selbst. Da möchte ich aber anmerken, zum einen gibt es einige Spiele gar nicht physisch. Also gerade kleinere Spiele, Indie-Titel gibt es nicht physisch. Dann sind da ja Konsolen noch mit dabei, wo die Spieler gar keine Möglichkeit haben, physisch etwas zu kaufen. Also wenn ich mir eine PlayStation 5 oder eine PlayStation 5 Slim oder digital kaufe oder die Pro ohne das Laufwerksmodul, dann kann ich das Spiel gar nicht physisch kaufen. Also ich müsste ja erstmal das Laufwerk nachrüsten oder mir eine neue Konsole kaufen. Die Spieler sind ja mit da drin. Und dann wird da ja nicht unterschieden nach, also es ist ja nicht aufgeschlüsselt nach Umsatz, sondern einfach nur nach Spielekauf. Und ich habe weiter unten in der Umfrage auch noch erfragt, welche Gründe es denn geben könnte, ein Spiel physisch zu kaufen, beziehungsweise wann man physisch kauft und wann eher digital. Und ich will jetzt nicht alle Optionen durchgehen, weil das sind ganz viele. Aber um da ein paar Impulse vielleicht mal rauszugreifen. Wenn ein neues Singleplayer-Abenteuer von Sony kommt, was 70 Euro kostet, sowohl physisch auf CD als auch im PlayStation Store, und ich möchte das gerne zum Release spielen, dann greifen da sehr viel mehr Menschen zur physischen CD-Blu-ray-Version, als diese 15-85% Aufschlüsselung von Sony das vermittelt. Da ist der Anteil der physischen Spiele sehr viel größer. Wohingegen, wenn es um ein kleineres Indie-Game geht, was nur 15 Euro kostet, oder um einen 10 Jahre alten Titel, der dann vielleicht doch mal im Sale ist auf dem PlayStation Network, dann kaufen die Leute eher digital.
Ja, das ist ja auch völlig verständlich, weil dann kostet mich das neue AAA-Spiel letztlich auch nur 15 Euro, wenn ich es hinterher wieder, wenn ich die Disc wieder verkaufe, oder einen Zehner. Und ich muss nicht warten. Also,
und solche Aspekte, die kaschiert diese polarisierende 15-85 Darstellung halt total. Das geht da alles unter, solche Aspekte.
Ich würde auch gerne noch ergänzen, Multiplayer-Spiele, die ich zu Release kaufe, kann ich mir tatsächlich auch digital kaufen, weil die viel schwieriger weiterzuverkaufen sind. Beziehungsweise wenn ich die ein halbes Jahr spiele, dann habe ich da viel weniger Anreize, das zu tun, ne?
Also das war auch ein weiterer Aspekt, den ich hier noch aufgegriffen hatte, genau. Oder zum Beispiel, dass es viel mehr Spaß macht, eine Hülle mit einer Disc drin zu verschenken, als einen Download-Code.
Ja, das stimmt auch wieder. Also ich glaube auch nicht, dass das Bild ganz so einseitig ist, wie Sony das darstellt. Vor allem hat Sony ja auch viel dazu beigetragen, dass es so ausfällt. Ich meine, disklose Konsolen anzubieten, heißt ja schon, dass ich die Nachfrage entsprechend forme, Stück für Stück.
Also ich will diese
halt jetzt nur als Option, aber sobald ich das eine Weile gemacht habe, kann ich ja, und genug Anreize setze, ich mache die entsprechend günstiger und so weiter, kann ich irgendwann sagen, jo, Nachfrage, Kunden haben sich so entschieden, wollten das so, jetzt bin ich ja gezwungen. Also
genau, Genau.
Ist klar, worauf das hinausläuft.
Ich möchte Sonys Zahlen da auch nicht anzweifeln, wenn sie halt sagen, im ersten Quartal 2026, also konkret darauf bezieht sich dieses 85-15%-Ding, waren 85% der Spielekäufe auf der PlayStation digital. Nein, das glaube ich denen. Aber zum einen haben sie diese Zahl selber so herbeigeführt über ihre Produktpolitik der vergangenen Jahre. Und zum anderen finde ich das allein betrachtet nicht aussagekräftig, wenn man da nicht differenziert zwischen, was sind das für Spiele, was sind das für Spieler, haben die überhaupt die Option gehabt, das Spiel digital physisch zu kaufen, weil ihre Konsole das kann und das überhaupt auch physisch erschienen ist. Ne? Wie gesagt, viele Spiele erscheinen auch nur digital, nur noch, auch jetzt schon.
Ja, der ehemalige PlayStation-CEO in Amerika hat von einer Spreadsheet-Entscheidung gesprochen, also einfach stumpf nach Zahlen, Gewinnkalkulationen und entschieden, also spekuliert, dass einfach darüber entschieden worden ist, Gewinnmarge muss erhöht werden. Das funktioniert so am einfachsten. Ja. Ende.
Und dann ist es natürlich sehr zynisch, das Ganze so zu framen von Sonys Seite aus, als würden die Spieler das gerne mögen. Denn auch da habe ich die Frage gestellt, findet ihr das gut? Und es sagen 6,5%, sie begrüßen das. 37% sagen, das finden sie nicht gut. Und die 40% der PC-Spieler, also 40% sind in dem Fall PC-Spieler, die sagen, oder Xbox-Spieler oder Nintendo-Spieler, die sagen, das tangiert sie zwar nicht direkt, aber sie haben halt Angst wegen der Signalwirkung und der Auswirkung auf die gesamte Branche. Also auch hier ist die Stimmung größtenteils sehr negativ, also was heißt größtenteils, überwiegend negativ. Es findet eigentlich kaum jemand gut. 95% der Leute sagen, es ist nicht gut.
Naja, eigentlich müssten es ja fast schon 100 sein, weil es hat ja objektiv, also es fällt mir schwer, objektive Vorteile für den Endverbraucher zu finden. Nee,
stimmt, also man weiß natürlich noch nicht, was mit diesen 6,5. Das wäre mal noch eine interessante Fragestellung gewesen, die es nicht gab. Warum begrüßt du das? Mir fällt auch kein Grund ein, warum man das begrüßen sollte.
Naja, gut, man kann vielleicht argumentieren, durch den Entfall des Laufwerks wird eine PlayStation 6 vielleicht nicht ganz so mehr teuer, sondern nur etwas weniger extrem teuer. Aber da hört es dann ja am Ende auch schon wieder auf.
Gut, weiter geht aus den Umfragen hervor, die Leute kaufen das Sony auch nicht ab. Also wir kaufen das Sony nicht ab, das haben wir gerade schon begründet, warum wir das nicht tun. Und generell in der Spielerschaft, in der Community, bei den Leserinnen und Lesern, die hier teilgenommen haben, überwiegt das auch. Also 90% nehmen das nicht für bare Münze, was Sony da gesagt hat. Entweder sie trauen den Statistiken nicht oder sie trauen an der Begründung nicht, dass die Spieler Vorlieben da eine Rolle gespielt haben, sondern sagen, das werden reine wirtschaftliche, betriebswirtschaftliche, monetäre Gründe gewesen sein, warum Sony zu dieser Entscheidung gekommen ist. Und ich glaube, da schließen wir uns beide an, oder?
Ja, ich denke schon.
Ich habe dann auch noch gefragt, und damit leiten wir jetzt auch gleich über zum nächsten Thema, zwei Gedankenspiele. Was könnte denn dieses bittere Ende für die Disc-Laufwerke, für die Spiele auf Discs ein bisschen versüßen. Und eines davon war, wärst du bereit, für physische Editionen von Konsolenspielen einen Aufpreis zu zahlen? Denn man hat ja einen Mehrwert, den wir jetzt inzwischen von mehrmals umrissen haben. Und ich kam da drauf, weil Nintendo das ja schon so macht. Wenn ich Mario Kart World mir auf Disc kaufe, ist der UVP 90 Euro. Nicht auf Disc, sondern auf Speicherkarte ist es 90 Euro. Und ich glaube, im digitalen Store sind es nur 80. Liege ich da falsch?
Wobei das am Ende ja auch irgendwie die nächste Preiserhöhung wäre. Ne? Also das wäre dann auch schon irgendwie eine freche Lösung, zu sagen, ihr wollt mehr. Also das, was ihr bisher gehabt habt, kostet jetzt 10 Euro mehr. Wenn ihr den alten Preis wollt, dann habt ihr halt gar keine Rechte mehr über eure Digitallizenz und müsst damit leben. Also,
aber ja. 55% oder sogar ein bisschen mehr der Teilnehmer wären grundsätzlich dafür bereit, das zu machen. Mehr Geld für physische Versionen zu bezahlen. Und
ja gut, im Gebrauchtmarkt holst du das dann ja alles wieder rein. Insofern, wäre es ein Nullsummenspiel fast.
Das kann vielleicht die Hoffnung dahinter sein, ja.
Es ist schön, dass es doch noch ein Faible für Kommunismus gibt.
Oh Mann. Worüber ich auch sehr gelacht habe, weil ich jetzt gerade schön am Schmunzeln bin. Sony sagt ja, es gibt einfach kaum noch Interesse an Spielen mit auf Disc. Gleichzeitig ist das Disc-Laufwerk für die PlayStation 5 in Sonys offiziellem Store, was nach wie vor der einzige Store ist, oder aktuell zumindest, wo ich das Teil zum UVP von 80 Euro kaufen kann, überall anders ist es teurer. Und in Sony Store ist dieses Disk-Modul, also das physische Laufwerk für die PlayStation-Konsolen, auf ein Exemplar pro Haushalt und Bestellung oder generell auf ein Exemplar pro Haushalt beschränkt, wegen hoher Nachfrage. Also das steht da drin.
ja, stand aber auch nicht in dem Tweet.
Gut. Ein Aspekt, den ich schon angerissen habe, es geht hier ja eigentlich um digitales Rechtemanagement, wenn man das Ganze bis zu Ende denkt. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn ich Spiele kaufe, kann ich die dann noch in irgendeiner Art und Weise, also digital, kann ich die noch in irgendeiner Art und Weise weiterverleihen oder verschenken? Und aktuell ist das nicht möglich. Also zumindest nicht über den Haushalt hinaus. Und wenn ich ein PlayStation 5 hier stehen habe und ich habe eine Familie oder habe einen Partner oder wohne in einer WG, dann ist es möglich, digitale Spiele auf der Konsole an andere Konten zu geben, in bestimmten Regeln, an die man sich da halten muss. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ich habe ein zweites, ich habe einen anderen Haushalt, wo jemand anderes drin wohnt und möchte da ein Spiel verleihen. Das kann ich nur physisch machen. Aber wenn es diese Option jetzt gäbe, ne, wenn Sony da eine Möglichkeit schaffen würde, zum Beispiel analog zu, ja, Wolfs Familienfreigabe, die ist ja nur für Familien gedacht, aber man stelle sich mal vor, man könnte das auch auf Freunde ausweiten im Rahmen bestimmter Möglichkeiten. Und da haben tatsächlich 40% gesagt, damit könnten sie sich anfreunden. Das wäre für sie ein akzeptabler Ersatz für Discs. 25% sagen, es wäre besser als nichts, aber es ist trotzdem schade, weil das nicht die einzigen Dinge sind, die bei einem physischen Laufwerk und einem physischen Datenträger greifen, sondern es auch um Haptik und Emotionen und einfach dieses nostalgische Gefühl geht. Und 35% sagen, sie trauen dem Braten nicht, wenn das kommt, dann wird es monetarisiert oder so hart eingeschränkt, dass es quasi nichts bringt oder das wird irgendwann abgeschafft. Also.
Ja, mangels Nachfrage, Fabian.
Mangels Nachfrage, natürlich. Gut, eine Frage, die ich mir persönlich gestellt habe, ist, was passiert denn eigentlich mit meiner Spielebibliothek, die ich schon habe, in physischer Form für die PlayStation 5 oder PlayStation 4? Die kann ich ja auf der PlayStation 5 alle verwenden, wenn sie ein Laufwerk hat. Was passiert auf der PlayStation 6? Denn die PlayStation 6, da wird aktuell erwartet, die kommt irgendwann Ende 27 raus zur Weihnachtszeit. Also zumindest hießen die Gerüchte bisher, dass es so laufen wird. Wer weiß, ob es so kommt. Wir kennen die aktuellen Umstände mit den Speicher- und Hardwarepreisen. Aber das passt sehr, sehr gut zu diesem ab 1.1.28 nur noch rein digital. Es ist davon auszugehen, die PlayStation 6 wird eine rein digitale Konsole. Und was ist jetzt mit meiner hunderte oder vielleicht tausende Euro schweren Bibliothek oder Mediathek an Spielen auf CD, auf Blu-ray für PlayStation 4, PlayStation 5, sind die dann plötzlich einfach...
Das ist ganz einfach. Du hast die große Ehre, sie einfach nochmal im PlayStation Store kaufen zu dürfen.
Das wäre natürlich das Worst-Case-Szenario. Ne? Am besten auch für das 10 Jahre alte Spiel nochmal 70 Euro ausgeben. Aber wird es eventuell eine Möglichkeit geben, dass ich diese Discs zu einer digitalen Lizenz verwandle?
Von Sony habe ich da nichts gehört. Die haben sich bei sowas aber auch immer arg zurückgehalten. Ich könnte mir allenfalls vorstellen, dass man auch an die PlayStation 6 noch irgendwie per USB ein Blu-ray-Laufwerk klemmen kann, um seine alten Spiele zu benutzen. Ich meine, neue kannst du dann ja eh nicht mehr in diesem Format kaufen. Und das war's. Microsoft denkt da allerdings genau ein bisschen anders.
Und damit sind wir beim zweiten großen Publisher, zweiten Konsolenhersteller. Interessantes kleines Nischenthema, um die Überleitung zu machen, aber tatsächlich fast passend zu Sonys Ankündigung hat Microsoft dazu auch was gesagt. Und du hast dich damit beschäftigt.
Genau. Naja, sie haben nicht offiziell was gesagt, aber es ist durchgesickert, dass sie daran arbeiten, Blu-rays von alten Spielen, von der Xbox One und Xbox den Series-Konsolen zu digitalisieren. Heißt, man legt die dann irgendwie ins Laufwerk und aktiviert damit einen digitalen Lizenzschlüssel für das Spiel für sein Microsoft-Konto, und kann das ganze Spiel dann einfach digital runterladen und spielen. Und das funktioniert auch ohne die Disk im Laufwerk. Nur halt, solange ich die Disk besitze. Wenn ich sie weitergebe und jemand anders legt die in seine Konsole ein, dann wandert die Lizenz halt mit. Also ich verliere die von meinem Konto und die wird dann auf sein Konto gebucht. Funktioniert mit den meisten Disks, soweit ich das verstanden habe, über denen die Kopierschutzinformationen, die da drauf gelasert sind, weil die eine einzigartige ID enthalten, wenn der Kopierschutz so umgesetzt wurde, wie Microsoft sich das vorstellt. Ich glaube, das ist auch nicht bei jeder Blu-ray der Fall. Aber so im Großen und Ganzen gibt es damit eine Möglichkeit, eine Disk auch zu identifizieren.
Setzt natürlich voraus, dass ich irgendwie eine Konsole oder eine Möglichkeit habe, diese Disk einmal einzulesen. Also es reicht nicht, einfach einen Code von der CD abzutippen oder so. Aber das würde ja prinzipiell ermöglichen, wenn ich eine PlayStation 5 habe und ich könnte das tun, mal angenommen Sony bringt so ein Feature, dann kann ich das Spiel auf der PlayStation 6 spielen, obwohl die kein Laufwerk hat. Oder halt eben bei Xbox jetzt ganz konkret, ich habe eine Xbox Series S, die hat kein Laufwerk, ich habe aber auch eine Series X, die hat ein Laufwerk. Naja, dann könnte ich das Spiel in die Series X geben, das Ganze an meinen Account binden, dann auch auf der S spielen, obwohl ich das Spiel nur auf CD habe, auf Blu-ray habe. Und damit würde dann ja die Disk würde ja so zu einer Art Dongle für die Lizenz werden.
Ja, wobei das Ganze sogar noch viel besser ist. Ich kann das dann auch auf dem PC spielen, wenn es das Spiel da gibt und wenn es so ein Play-Anywhere-Spiel ist. Also ich kriege die ganz normale Lizenz, die ich im Microsoft Store auch kaufen würde. Ist bei Microsoft jetzt aber auch nicht so 100% überraschend. Die haben ja schon bei der Xbox One mit dem Gedanken gespielt, so ein digitales Lizenzmanagementsystem einzuführen, wo ich theoretisch auch meine Lizenzen hätte weiterverkaufen sollen, wenn der Publisher das gewollt hätte. Also das scheint da schon irgendwie seit Jahren mitgedacht zu sein, auch wenn sie dann davon abgerückt sind, als man vor 10 Jahren befand, so eine Konsole ohne Laufwerk und rein digital ist definitiv gar nichts.
Naja, es gab da ja auch Sony, die eine ganz andere Strategie gefahren sind und damit besser ankam bei den Spielern.
Ja, das war damals, ich habe ja die Berichterstattung gemacht, das war haarsträubend dämlich kommuniziert. Da war ja überhaupt nicht klar, was es kann, was es mir bringt. Und es war auch irgendwie der falsche Zeitpunkt dafür, das sofort in so einem Kahlschlag durchzuziehen. Da ging ja auch die Befürchtung um, dass das so eine Vollüberwachungskonsole wird, zusammen mit dem Kinect. Und dass das einer kompletten Entrechtung gleichkommt. Also, das ist überhaupt nicht proaktiv
kommuniziert worden. Aber die Ängste, die waren dann ja durchaus berechtigt. Sie waren nur 10, 15 Jahre zu früh am Start.
Im Prinzip schon, ja. Naja, gut, man hat die gleiche Strategie jetzt immer noch, nur viel, viel langsamer umgesetzt, über einen viel, viel längeren Zeitraum. Und damit kriegt man ja alles durch. Ich meine, die Pferderüstungen aus Oblivion sind, muten heute ziemlich harmlos an, ne?
Ja, das ist dieser Frosch, der nicht merkt, dass das Wasser anfängt zu kochen.
Ne? Ja, also damals 5 € für eine Pferderüstung, das war ein Riesenskandal. Und heute zahlst du 50 € für so einen goldenen Hammer in Call of Duty oder irgendwie so einen Schrott. Ja. Also
Das fand ich auch noch interessant. Jetzt sind wir noch mal ganz kurz woanders, aber was ich da anmerken möchte, Sony hat im Jahr 2024, dafür habe ich die Zahlen gefunden, da haben sie nur 3% der Gaming-Umsätze mit physischen Datenträgern gemacht, haben sie gesagt. Und 20%, ich habe es dann extra nachgeschaut, waren digitale Spielekäufe. Also man denkt ja gerne, wenn man 3% liest, huch, dann sind es bestimmt 97% oder ganz viele, sind viel mehr digital, aber nein, es sind auch nur 20%, weil der Großteil, und das ist mehr als das beides zusammen, über 30% der Einnahmen mit PlayStation sind Mikrotransaktionen.
Ja, wobei, also man muss sagen, sie haben ja diesmal auch hart draus gelernt. Sie machen die Ankündigung zu diesem Wechsel nicht mit dem Bruch der Konsolengeneration, genau, sondern schon vorher. Und wenn die in 2 Jahren kommt, haben wir uns wie bei der Pferderüstung alle dran gewöhnt. Und es interessiert keinen mehr.
Der GTA 6-Geschichte, das wird es ja auch nur digital geben. Die ganze Gaming-Branche, alle Spieler haben sich seit einer Woche schon darüber aufgeregt. Da ist wenig Lust, da die gleiche Debatte noch ein zweites Mal zu fahren, nur weil Sony sich da jetzt anschließt.
Und sie machen es im Kontext dieser ganzen Microsoft-Ankündigungen, die sich da komplett selber zerlegen und die beide Beine abschneiden und dann versuchen, die Arme abzubeißen. Also da ist ja auch gar keine richtige Konkurrenz mehr gerade am Markt.
Ja, gut, ich sehe, du möchtest auf jeden Fall zu Microsoft rüberkommen.
Ja, ich möchte jetzt nochmal richtig auf die Leiche einprügeln. Das
mal Leichenschändung hier im CB-Funk. Asher Sharma, die neue Xbox-Chefin, CEO-in funktioniert irgendwie nicht so gut, deswegen sage ich Chefin, hat ja Anfang des Jahres das Ruder übernommen. Ich glaube, das Erste, was sie gemacht hat, war zu sagen, die nächste Xbox wird ein PC und man wird Xbox- und PC-Spiele drauf spielen können. Dann hat sie Xbox plötzlich groß geschrieben. Das war ja alles noch relativ harmlos. Jetzt ist aber, Kritiker würden sagen, jetzt hat sie halt nicht das getan, wofür sie eigentlich eingesetzt wurde auf diesem Posten.
Ja, also das getan, was halt befürchtet worden ist bei diesen ganzen Umbenennungen, weil das waren ja so Publicity-Stunts, wo nicht klar ist, ist das jetzt nur Beruhigung der Kernzielgruppe, damit die bei der Stange bleibt, oder ist das tatsächlich so ein Back to the Roots und wir machen wieder Gaming mit klarer Strategie? Naja, und es ist das gewesen, was alle befürchtet haben.
Dann wird mal konkret. Du hast auch da die News geschrieben.
Ja, also im Zuge der Neuausrichtung muss Xbox profitabler werden, hieß es. Man sei viel zu breit aufgestellt worden. Der Game Pass ist gefloppt, also sinngemäß gefloppt. Der hat jedenfalls nicht die Abonnentenzahlen erreicht und das Wachstum, das man sehen wollte. Und deswegen wird jetzt Kahlschlag angesetzt und das Ganze massiv verschlankt. Und das ist ein Euphemismus für wir stoßen Studios ab und entlassen 1600 Angestellte aus der Spielesparte sofort und 3200 insgesamt im ersten Jahr.
Hier können wir die Metapher der Leichenschändung ja eigentlich schon wieder bemühen. Ich meine, noch lebt er, der liebe Phil Spencer, aber im Endeffekt reißt sie ja damit ja komplett das ein, was er die letzten 10 Jahre mit Xbox gemacht hat.
Ja, und was eigentlich auch so langfristig ganz vielversprechend war. Breiter aufstellen, mehr Spiele, interessante Spiele beimischen, die ein bisschen ungewöhnlicher sind. Diese ganzen kleineren Indie-Zukäufe haben ja genau das gebaut. Spiele, die nicht nur das Massenpublikum ansprechen, sondern auch die Leute, die ein bisschen was Ungewöhnliches sehen wollen, die so Arthouse-Spiele mögen. Also, wo man eine kreative Bandbreite hat. Eigentlich waren die super aufgestellt dafür. Alle Genres, alle Arten von Spielen. Und dann nebenher halt diese großen Mainstream-Linien.
Gut, aber jetzt spiele ich mal die böse Konzernseite und sage, das hat einfach keine Rendite gebracht. Der Game Pass hat sich trotzdem nicht ausreichend verkauft. Die ganzen kleinen Indie-Projekte, die waren einfach nicht interessant genug, um den Spieler dauerhaft bei der Stange zu halten, seine 20, 30 Euro in den teurer gemachten Game Pass reinzustopfen. Deswegen haben wir den wieder günstiger gemacht und schmeißen das jetzt halt alles weg, was niemand haben wollte.
Ja, auch die Konsole hat sich ja offenbar nicht gut genug verkauft. Asher Sharma hat dann ja gesagt, 3 bis 10 Mal kleinere Margen als Konkurrenten, und das muss Sony meinen. Kleinere Hardwarebasis und höhere Kosten. Und das hat dann alles am Ende nicht funktioniert, auch nicht als Multiplattform-Strategie. Und deswegen wird gekürzt. Aber diese Kürzungen sind halt total radikal. Da müssen nicht nur Double Fine und Compulsion Games gehen. Ich habe es hier offen. Ninja Theory und Undead Labs gehen auch. State of Decay war eigentlich auch immer so ein Microsoft-Exklusivspiel und Senua ging auch ganz gut. Die französische Zweigstelle von Arcane soll wahrscheinlich auch gehen. Da muss aber gerade noch geguckt werden, unter welchen Bedingungen, weil das in Frankreich mit dem Arbeitsrecht nicht so einfach ist. Oder wie man die irgendwie verlagern kann. Das sind eigentlich die Spiele, die dann, weiß ich nicht, mehr Interesse wecken können als so ein neues Halo oder Gears of War.
Ja, also ich glaube, gerade die beiden Marken, die du genannt hast, die funktionieren halt in Europa sowieso nicht so gut, weil sie halt so unfassbar US-zentrisch sind. Aber sie funktionieren vielleicht auch nicht so gut, weil wir bei der, also wir sind ja schon ich mag den Begriff nicht, aber wir sind ja schon Core-Gamer im Sinne von, wir spielen ja nicht nur ein konkretes Genre oder wir spielen nicht nur Blockbuster, sondern wir sind ja auch von der Gaming-Kultur interessiert und haben da dann auch durchaus mal Interesse daran, irgendein schrulles Indie-Game zu spielen, was ganz viele Dinge einfach ganz anders macht. Aber vielleicht ist ja an der Stelle die Frage auch angebracht, will das die Xbox-Zielgruppe in der Breite?
Naja, wenn sie wachsen soll, dann muss man auch solche Spieler anziehen können. Ansonsten sehe ich halt nicht, wer eine Konsole kauft, die nur aus Gears, Halo und Call of Duty besteht, das ja auch nicht exklusiv für die Konsole erscheint. Also, das sind ja die einzig obwohl Halo und Gears sind dann ja die einzig richtig großen Exklusivmarken. Im Forum hat man noch geschrieben, den Flight Simulator, aber da weiß ich nicht, wie viele Leute es gibt, die gerne digital Flugzeug fliegen.
Was die großen Marken angeht, ich meine, sie haben ja inzwischen rein theoretisch die ganzen Blizzard-Marken. Und sie haben ja auch Fallout, sie haben The Elder Scrolls und sie haben Doom. Also da ist ja durchaus sehr viel, nur irgendwie
nicht exklusiv. Und das sind keine Spiele, für die ich mir eine Xbox kaufe. Die kann ich mir auf der PlayStation reinziehen, ja, oder auf dem PC. Zumindest.
Aber
ja, gut. Aber das Ganze exklusiv zu machen, das haben sie jetzt ja mit zwei Spielen auch schon wieder gemacht, PC und Xbox. Aber das beißt sich mit den ganzen Umsatz- und Wachstumszielen, für die die einzelnen Spiele ja auch irgendwie immer leisten müssen.
Also auf der einen Seite, das sagt sie ja eben auch, ne? Also sie wollen ja Nummer eins werden, was Unterhaltungselektronik angeht, was Videospiele angeht. Aber das beißt sich dann halt eben damit zu sagen, wir schrumpfen das Ganze zusammen auf die Größten beim Umsatz in den USA.
Ja, und ich habe im Vorfeld auch mal überlegt, du hast die Marken genannt, die bleiben, aber das sind ja Marken, die nicht, anders als ein Call of Duty, auch nicht die Zielgruppe haben für jedes Jahr ein neues Spiel. Wenn ich jedes Jahr ein neues Elder Scrolls spielen würde, ich weiß nicht, das gibt die Marke und das Konzept gar nicht her. Und da ist vielleicht auch gar nicht der kreative Spielraum da für sowas. Und ich kann vielleicht Fallout noch als Shooter auflegen, als Cover-Shooter, ein Strategiespiel-Spin-off machen, aber erfahrungsgemäß waren diese Ideen bei anderen Serien auch nie so extrem erfolgreich. Gears of War als Taktik-Shooter, ja, war ganz okay, aber spricht keiner mehr drüber. Das Strategiespiel im Halo-Universum, ja, war ganz okay, aber erneut, da spricht keiner mehr drüber.
Also in der Breite steht Microsoft dann bisher oder Xbox mit den Spielen der letzten Jahre eher für sehr viel Mittelmaß.
Ja, und auch was die Identitäten angeht, ich weiß nicht, ob ich ein Doom-Strategiespiel oder ein Doom-Rollenspiel würde spielen wollen. Oder ob ich jedes Jahr ein neues Doom brauche. Also da ist vielleicht auch gar nicht die Zielgruppe für da. Und die Marke gibt vielleicht auch gar nicht die Breite her, die da entstehen soll. Also die Fokussierung auf Kernmarken, über diese Identifikation riesige Mengen an Spielen zu verkaufen.
Ja, also ich tue mich auch sehr schwer dabei, all das unter einen Hut zu kriegen. Ein weiteres Problem, wenn denn die Xbox, wie wird sie heißen, die nächste Xbox? Ich weiß es nicht. Bei der PlayStation ist es immer einfach, bei der Xbox keine Ahnung. Wenn die nächste Xbox denn tatsächlich ein Gaming-PC wird, und das hat Sharma im März schon angekündigt, und da hieß es auch direkt, die wird nicht nur Xbox, sondern auch PC-Spiele, deine PC-Spiele wird sie wiedergeben können. Dann wird das ja so eine Art Steam-Machine mit Windows, um das jetzt mal ganz blöd zu formulieren.
Und ich habe schon gesagt, das ist das Schlechteste beider Welten.
Zum einen stellt sich die Frage, wer will das? Genau, zum anderen werde ich meine Spiele dann ja auf Steam kaufen können. Oder auf GOG. Oder sonst im Epic Games Store. In irgendeinem anderen Launcher. Oder als Kind für einen dieser Stores. Who knows? Aber wer zwingt mich denn dann, in den Xbox-Store zu gehen, wo Microsoft seine 30% Marge bekommt? Und wenn sie die nicht mehr kriegen, wie wollen sie diese Konsole eigentlich noch quersubventionieren, so wie das bei Konsolen eigentlich ja der Fall ist, die sich ja über die Softwareverkäufe, also die Spieleverkäufe finanzieren, ein Stück weit.
Naja, sie könnten das machen, was Valve mit der Steam-Maschine ja theoretisch hätte machen können. Sagen wir, da startet Steam standardmäßig. Damit ist es eine Steam-Konsole und damit kann subventioniert werden, weil wir über den Store, über den die Leute dann kaufen, ja sowieso Umsätze generieren. Stell dir eine Windows-Maschine vor. Oh, das ist ein schöner Name. Der einfach in den Xbox Game Store startet oder in diese Xbox-Konsolenoberfläche, die Windows ja kriegen
soll. Hat sie ja auch schon auf den Handhelds, ja.
Ja, also dann nimmst du das, skalierst das hoch und Steam muss man sich extra einrichten. Ist halt die Frage, wie viele Leute das machen, die eine Konsolen-Experience wollen und die du damit abholst. Also du kannst ja einfach darauf vertrauen, dass die Leute das, also entweder zu bequem dafür sind, gar nicht davon wissen oder die technische Expertise haben.
Ich befürchte, also zum einen werden das, glaube ich, wenn es dann wirklich um Geld geht, mehr Leute machen, als du denkst. Und zum anderen, wenn das ein subventionierter, relativ starker Rechner wird, dann werden das nicht nur Spieler kaufen. Also zum einen werden alle PC-Spieler das als Alternative begreifen, ja. Aber dann ist es ja plötzlich auch ein starker Multimedia-Rechner für Office. Also
ja, bei den Speicherpreisen musst du jeden Strohhalm greifen. Ja, ne?
Also worauf ich eigentlich hinaus will, also man kann jetzt natürlich über dieses einzelne Thema sehr viel reden, aber da können wir nicht spekulieren, weil wir nicht genau wissen, meint sie das, was sie sagt, ernst? Also soll das wirklich ein Windows-PC werden? Dann ist es plötzlich ein freies Gerät und keine geschlossene Konsole mehr und dann stellen sich so viele andere Fragen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, all das, was sie sagt und was sie tut und was sie ankündigt und wie sie dann handelt, also es lässt sich für mich, ich kann es nicht zusammensetzen zu einem kohärenten Plan. Ich weiß nicht, wie das alles zusammen funktionieren soll. Es klingt einzeln betrachtet vielleicht gut und sinnig, aber ich sehe einfach nicht die, also vielleicht irre ich halt auch oder ich habe nicht ihre Vision, aber ich sehe die Strategie nicht.
Nee, das geht mir tatsächlich genauso, weil das, also es mag für Teilbereiche funktionieren, aber wenn irgendwie jeder Teilbereich für sich selber stehen soll oder Gewinne abwerfen und gleichzeitig soll das Ganze in die digitale Cloud-KI-Zukunft gehen und unterhaltungsmäßig top sein, dass nichts davon passt zusammen und alles widerspricht sich. Was die übergreifende Klammer ist, ist wahrscheinlich einfach tatsächlich das, was auch bei Sony entscheidend ist, seelenlos, gottlos viel Geld verdienen. Ja, deswegen ja auch die Cuts bei der Spielesparte und der Fokus auf große Marken, die bringen halt Geld. Dass die dann zwangsweise ein bisschen austauschbar werden oder kreativloser produziert, oder dass das jetzt heißt, dass das schlechte Spiele werden, aber es führt zu einer gewissen Einheitsbrei, ist dann die Konsequenz und führt ein bisschen auch dazu, dass, und das ist noch ein weiterer wichtiger Punkt eigentlich, dass die Xbox gar keine, als Plattform gar keine attraktiven Spiele haben kann. Und das schwingt so ein bisschen auch bei den Statements mit. Es ist nicht wünschenswert oder erstrebenswert, alle großen Indie-Studios aufzukaufen. So sinngemäß heißt das ja, es gibt genug Spiele, sollen die halt andere bauen und dann kann man die bei uns spielen. Aber das beantwortet ja nicht die Frage, warum sollte ich das dann auf der Xbox tun?
Und dann sind wir, glaube ich, auch schon beim, also das ist eigentlich eine gute Überleitung jetzt zu dem Thema, zu der Frage, die wir uns ja eben selber gestellt haben, als wir über das gesprochen haben, was wir heute thematisieren wollen, nämlich, wenn das alles so kommt, wie es aktuell sich abzeichnet, warum sollte ich mir eine Xbox kaufen, also eine Xbox, ja, wie heißt sie, eine Next-Gen-Xbox kaufen wollen?
Xbox Caps Lock.
Wahrscheinlich. Warum sollte ich mir eine neue Konsole von Microsoft kaufen wollen? Aber genauso, warum sollte ich mir eine PlayStation 6 kaufen wollen? Beziehungsweise, was werden die Argumente dahinter sein? Denn was beide Konzepte ja eint, ist ja, dass sie aktuell einfach extreme Probleme mit den Speicher- und Hardwarepreisen haben. Also diese Konsolen, die werden, es sei denn, diese Blase platzt morgen und es normalisiert sich, aber naja, ich weiß nicht. Nein.
Nein.
Wenn das alles so weitergeht, wie es prognostiziert wird, wie es die Branchen selber sehen, dann werden das die teuersten Konsolen, die wir je hatten. Also ich glaube, die PlayStation 5 Pro, die war ja eine Zeit lang für 600, 650 Euro zu haben. Jetzt ist sie schon wieder über 800 und ich glaube, das ist immer noch deutlich günstiger als das, was wir bei der PlayStation 6 erwarten können. Das Problem ist, glaube ich, dass diese Konsolen schon ein Stück weit festgefahren sind in dem, was sie werden. Man kann da jetzt nicht mehr so viel noch nach unten skalieren, weil die entsprechenden Verträge, was da an Chips ausgearbeitet wird, das ist ja mit AMD alles längst schon durch. Also wenn diese Konsolen im Jahr 2027 auf den Markt kommen sollen, und das war ja jetzt lange Zeit die Maßgabe, dann wird Sony da im Endeffekt schon längst den Auftrag vergeben haben an AMD. Und man hat sich ja auch schon vor einem Jahr oder so, glaube ich, vor einem halben als Technikpartner wieder zusammen verkauft. Und das sieht bei Microsoft ja auch nicht anders aus. Und die haben ja auch schon konkret gesagt, ne, es wird starke, leistungsstarke AMD-Hardware werden für unsere Xbox-Gaming-PC-Konsole. Caps Lock. Und und das wird teuer. Also man kann da jetzt halt 512 GB einbauen statt 2 TB, aber da, wenn es eine rein digitale Konsole wird, also wer will das denn dann haben? Und dann hast du die Geschichte, ja, du wirst deine alte Bibliothek nicht darauf mitnehmen können. Dann hast du die Geschichte, dass wir sowieso diminishing returns haben, was die Grafik angeht. Die Konsolen werden dann bestenfalls FSR4 bekommen, das heißt, sie werden darüber einen Upgrade haben, aber ich weiß nicht, ob das für Konsolenspieler einen Generationensprung bedeutet. Wie auf dem PC, ja. Wir sitzen da an unserem Monitor, wir wollen hohe Auflösungen, aber auf dem Fernseher.
Ja, das ist der Punkt, ne? Und neue Konzepte, was Steuerung angeht, was Spiele angeht, was Eingaben angeht, davon hat man halt auch noch nichts gehört. Das heißt, wahrscheinlich sind auch keine zu erwarten.
Und ich glaube nicht, dass sich die Hersteller es erlauben können, dann einen cleanen Cut bei den Spielen zu setzen. Also die neuen Spiele, wir haben das ja bei der PlayStation 5 zu PlayStation 4 schon gesehen und auch bei den Xbox-Konsolen, wie lange es gedauert hat, bis Spiele dann wirklich exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen. Die waren ja ewig noch für die PlayStation 4 zu haben. Und
ja, und wir, wenn wir uns zurückerinnern, die PlayStation 5 konntest du das erste Jahr im Grunde nicht oder kaum zur UVP kaufen. Und da hast du wegen der Knappheit der Konsolen an sich ja schon massive Aufpreise gezahlt, wenn du sofort eine haben musstest. Und jetzt hast du die Preise noch dazu. Das macht es ja noch mal unattraktiver, die aktuelle Generation zu verlassen. Vor allem, wenn du halt erwartest, dass
für die alte Plattform, denn darauf wollte ich hinaus, das werden sie sich nicht erlauben können, zu sagen, wir setzen hier einen clean Cut.
Ja, und die PlayStation 5 war ja zumindest technisch, das war ja nochmal ein richtiges Aha-Erlebnis. Viel höhere Auflösung, die Ladezeiten waren plötzlich auf einem akzeptablen Niveau und nicht mehr anderthalb Minuten für so ein Spiel. Also da hatte man ja richtig was spürbar davon und das wird jetzt gar nicht mehr, ja genau, das wird ja jetzt gar nicht mehr möglich sein.
Und die PlayStation 5 war ja schon ein kleinerer Generationensprung, als es eine PlayStation 4 oder eine PlayStation 3 vorher war. Ne? Also das wird ja bei der PlayStation 6 nicht anders werden. Und wenn man dann auch noch keine richtig großen Spiele hat, ne, und selbst wenn man sie hätte, könnte man sie nicht exklusiv auf der neuen Konsole vermarkten. Und dann wird die neue Konsole eigentlich ja nur ein Downgrade, was die Freiheiten der Spieler angeht, von wegen Gebrauchtmarkt und Spiele verleihen. Und sie werden teuer ohne Ende. Wer soll denn das kaufen? Wer soll denn das kaufen wollen?
Ich denke, dass die auch eher so ein zweites, mehr als ein, also mehr im Sinne eines zweiten Refreshs der Hardware wird.
Ich glaube, die PlayStation 6 wird einfach nur die PlayStation 5 Pro Pro.
Pro Plus?
Super, super.
PlayStation 5 super. Ja. Also ich glaube auch, dass wir da mehr so ein Stufenmodell reinkriegen mit den Generationen. Es kommen halt alle 3-4 Jahre ein Upgrade und dann fliegt irgendwo unten eine alte Stufe raus und dann gehst du einen höher oder so.
Also ich glaube, das wird wirklich diese Generation oder diese Next-Gen-Geschichte wird diesmal wirklich einfach nur oben drauf gesetzt. Sie werden den bestehenden Markt nicht absenken können. Ich meine, man sieht ja bei der Xbox, bei den Xbox-Konsolen aktuell schon, wie es da preislich aussieht. Die wurden ja wieder teurer gemacht. Wir sind ja inzwischen, also wir haben noch keine Euro-Preise, aber in den USA hat so eine Series X 1 Terabyte, also das Standardmodell mit Laufwerk, das hat mal 500 US-Dollar gekostet. Ab August sind wir bei 800 US-Dollar, das sind 60% mehr. Man geht davon aus, dass es auch in Deutschland 150 Euro Aufpreis werden. Und dann sind wir von den 500 Euro, die das Ding mal gekostet hat, bei 750 Euro angekommen. Eine Series S 512 GB digital, das absolut kleinste Basismodell. Das ist inzwischen so teuer wie damals die Series X mit 1 Terabyte und Laufwerk. Sie werden ja nicht hingehen und die Xbox Caps Lock oder die PlayStation 6 zu diesen Preisen auf den Markt bringen, denn dann, also was wäre denn der Sinn und Zweck davon, eine sehr viel stärkere Hardware zum Preis der aktuellen Konsole? Also das machen sie nicht. Das muss drüber sein.
Nein, das ergibt keinen Sinn. Ich glaube, das wird dann langfristig tatsächlich dazu führen, dass der PC als Plattform sehr viel attraktiver wird.
Ja, die Xbox wird ja ein PC.
Ja, nur wenn ich dann nicht die Exklusivspiele unbedingt haben will, dann kann ich tatsächlich auch einfach mal mit dem PC gegenrechnen. Ich meine, jetzt im Vergleich eine PlayStation 5 oder Xbox Series X, eine alte AM4-Plattform mit dem günstigeren Speicher, da bin ich nicht mehr so weit weg von, ne? Das haben wir ja bei den Steam Machines und da den Konfigurationen gesehen.
Es würde es den neuen Konsolen auf jeden Fall nicht leichter machen, würde die Rechnung so ausgehen, ja.
Nee. Eben, und dazu kommt dann ja tatsächlich, ich kann ja SteamOS auch auf anderen Rechnern installieren, wenn ich das möchte. Und dann bin ich auch da bei einer konsolenartigen Experience. Ich meine, nicht ganz mit dem Standby-Modus und dem Aufwachen aus dem Standby-Modus, aber es ist etwas, mit dem man arbeiten könnte.
Ja, also vielleicht wird die Steam Machine uns ja sehr günstig erscheinen, wenn Xbox Caps Lock und PlayStation 6 erschienen sind. Gut, die werden halt
Xbox Caps Lock, wir bleiben einfach dabei.
Wird halt sehr viel schwächer sein. Also die neuen Konsolen, die werden ja schon noch mal, also wahrscheinlich knapp doppelt so stark, also gut, Spekulationen, ne, ohne Ende, aber die Steam Machine wird ja sehr viel schwächer sein. Und ich weiß auch nicht, ob die neuen Konsolen direkt auf 1400 Euro landen, aber unter 1000 geht da, glaube ich, nichts. Also vielleicht 999 oder so.
Ja, für das Basismodell mit irgendeiner Speicherkonfiguration, wo man das neue Call of Duty draufkriegt und dann voll hat und das war's. Und
dann gibt's noch die Variante mit 2 Terabyte für 1300 Euro oder so.
Ja, genau. Ja, natürlich, um die Marge noch mal ein bisschen zu erhöhen und so weiter. Und
dann wird im Endeffekt der einzige,
ja, so
der einzige Selling Point von diesem Teil wird dann halt in den ersten Jahren oder vielleicht sogar über viele Jahre hinweg sein. Du wirst die gleichen Spiele spielen können wie auf einer PlayStation 5 oder einer Xbox Series X, aber sie laufen halt mit doppelten FPS, beziehungsweise die Rendering-Auflösung ist höher als die Ausgabeauflösung. Das Upsampling ist von höherer Qualität, weil wir, wobei man auf der PlayStation 5 Pro ja auch schon FSR 4 fahren kann, dann bald irgendwann mal. Also
vielleicht kriegen die Spieler auch noch so einen Pro-Gaming-Modus mit 120 FPS, damit man dann so richtig auf die Enthusiasten zielen kann, die ja am ehesten bereit sind, richtig viel Geld auszugeben. Das ist ja auch die Zielgruppe, die so einen Controller für 250 Euro kauft. Man hat ja schon
bei der PlayStation 5 Pro gesehen, der Pitch, den Sony da eigentlich rausgegeben hat an die Spieler, war, ihr könnt die von der PlayStation 5 bekannten Fidelity-Modes jetzt mit 60 statt 30 FPS spielen. Das ist ja die Botschaft dieser Konsole. Und ich vermute, die PlayStation 6 wird dann auch wieder sowas sein, von wegen, ja, ihr könnt die von der PlayStation 5 bekannten Fidelity, 5 Pro bekannten Fidelity Modes jetzt wieder mit 60 spielen. Oder die Standard-Modi der PlayStation 5 mit 120. Ja, wer weiß. Denn wenn die Spiele eh für beide Plattformen entwickelt werden müssen, dann wird man da auch keine riesigen grafischen Sprünge machen können. Ich meine, das muss ja auch wieder dann heißen, wenn es Cross-Plattform-Titel sind, die müssen ja auf der S noch laufen, der Series S.
Oh Gott, ja. Naja, vielleicht kriegt die so einen 480p Retro-Modus.
Ich weiß gar nicht, wie da intern die Anforderungen von Microsoft sind. Ich meine, Sony hat natürlich mit den First-Party-Titeln oder mit den Exklusivspielen für die PlayStation ein bisschen mehr Spielraum, aber auch die müssen ja auf einer Basis PS5 noch laufen. Denn wenn sie das nicht, ich wiederhole mich, aber wenn sie diese Spiele nicht Cross-Plattform auch für die PlayStation 5 sind, also 6 und dann halt 5, aber dann auch natürlich auch auf der Basis 5, sie können ja nicht hingehen und Spiele nur auf der PS5 Pro anbieten und nicht auf der 5. Das müssen sie. Also.
Ja, sonst ist die Installationsbasis viel zu klein. Aha, das werden vermutlich tatsächlich, was heißt spannend? Eigentlich werden das extrem langweilige Monate, weil da nichts groß bei rumkommen kann. Was uns vielleicht nochmal zu der Eingangsfrage zurückführt. Wer ist denn jetzt schlimmer, Fabian?
Ja, wen soll ich jetzt mehr hassen? Ich weiß es auch nicht. Also ich meine, hassen ist ja natürlich ein schwieriges Wort, ne? Und ich meine, es sind beides börsennotierte Konzerne. Das heißt, im Zweifelsfall weiß ich eh, dass die nur alles Schlechte für mich wollen, beziehungsweise alles Schlechte für meinen Geldbeutel. Aber aktuell, wie sich diese beiden Publisher so gebaren, diese beiden Hersteller, scheint niemand irgendwie besonders viel Wert auf die Gunst der Spieler zu legen. Ich glaube, die sind beide einfach also zum einen scheint dieser gesamte Gaming-Markt auf den Konsolen ein Stück weit von Wachstum Richtung Extraktion zu gehen. Also man möchte einfach aus der installierten Basis jetzt nochmal rauspressen, was geht. Und zum anderen scheint es ihnen auch einfach egal zu sein, wenn die Spieler sagen, ich finde euch blöd, weil sie dann halt antworten, ja, und was soll der jetzt machen? Was soll der PlayStation, der langjährige PlayStation-Spieler, der seine gesamte Bibliothek auf der PlayStation hat, sein Netzwerk auf der PlayStation hat, was soll der machen, wenn die PlayStation 6 halt 1000 Euro kostet und kein Laufwerk mehr bietet und Gebrauchtmarkt am Ende ist? Und dann kauft er sie halt eventuell nicht, bleibt bei der 5, aber dann profitiert Sony ja trotzdem noch 70, 80 Euro fürs neue Spiel.
Richtig. Ich meine, was soll er auch machen, wenn Sony ihm sagt, ach, deine Filme sind weg und den Store schließen wir auch und kriegst keine Discs mehr.
Und da,
das ist es dann halt.
Vielleicht ist es dann auch eine andere. Ich meine, du hast jetzt eben gesagt, der PC profitiert eventuell davon. Vielleicht können sich die Publisher das aber auch, die Konsolenhersteller das aber auch nur erlauben, weil die Preissituation auf dem PC ja schon länger sehr prekär ist.
Für die Hardware, nicht für die Spiele. Und wenn man sich da anguckt, Abwärtskompatibilität ist am PC überhaupt keine Sache. Also darüber muss man ja gar nicht reden. Da muss ich nur gucken, ob ich irgend so ein paar Tweaks oder Hacks brauche, damit mein 30 Jahre altes Spiel mit einer 8-Kern-CPU noch läuft. Also das ist ja eine ganz andere Ausgangslage. Und da kann ich auch mit einem 5 Jahre alten, 10 Jahre alten PC noch aktuelle Spiele spielen. Also nicht jedes AAA-Spiel vielleicht, aber so ein Indie-Titel, der geht ja durchaus noch.
Gut, ich meine, das war eigentlich schon der Blick in die Glaskugel. Was mir noch einfällt, was auch wieder im Sinn schon im Zuge dieser Preiserhöhungen der Xbox kommuniziert wurde, zumindest für den US-amerikanischen Markt, denn da gibt's ja auch schon Endpreise, in Deutschland müssen wir noch oder in Europa müssen wir noch warten, wie hoch die Preiserhöhung ausfällt. Ne, es ist bestätigt von Microsoft, sie kommt, wir wissen noch nicht wie genau, aber Microsoft sagt da ja auch übrigens, dass es ihnen unfassbar leid tut und sie das lange vermeiden wollten. Es leider gar nicht anders geht. Es ist außerhalb ihrer Macht höhere Gewalt. Sie müssen die Preise erhöhen aufgrund des KI-Umfelds, für das Microsoft absolut nichts kann. Das ist, damit haben sie nichts zu tun, übrigens. aber was sie machen wollen, ist verstärkt auf Finanzierungsmodelle setzen. Es soll eine 0% Finanzierung geben für diese Xbox-Konsolen und was ich mir da sehr gut vorstellen kann, wenn dann die Xbox Caps Lock kommt, ja, die kostet halt so viel, dass sie sich niemand einfach so hinstellt, aber vielleicht wird es die ja mit einer 0% Finanzierung geben, wenn man ein 2-Jahres-Abo des Game Pass abschließt. 2 Jahre Game Pass mit Xbox Gold oder wie der Kram heißt und noch die neue Xbox dazu, kostet dich dann 60, 70, 80 Euro im Monat. Wer weiß, ne? Wie so ein neues iPhone Pro. Und davon spürt der Konsument natürlich nichts. Das sind ja nur 60 Euro im Monat.
Das wäre tatsächlich eine ganz logische Variante. Es gab so Programme ja auch schon, glaube ich, mit den am Anfang der aktuellen Konsolengeneration oder mit der Ende der letzten. Oder nee, mit der Xbox One ohne Laufwerk. Irgendwie so. Dass man damals noch mit Xbox Live, dass man halt darüber auch versucht, die Leute ne, an seine eigenen Angebote richtig fest zu binden. Was dann die Frage offen ließe, was steckt eigentlich noch im Game Pass? Weil auch da hat Microsoft wohl zumindest aktuell Verhandlungen mit anderen Studios
ja, das
über die Aufnahme von Spielen erstmal auf Eis gelegt.
Ich meine, wir sind jetzt schon wieder, das Plan soll unseres Podcasts des DB-Funks ist ja immer 1 Stunde. wir sind schon wieder drüber hinaus, aber im Grunde genommen liefern diese
ich bin schlecht mit der Zeit, ne? Die
der letzten Monate und sogar der letzten Woche wahrscheinlich genug Gesprächsthema, um da ewig schon 3 Tage drüber zu lästern.
Insofern ist das Fazit am Ende auch ganz einfach. Beide hassen, die nehmen sich nichts unterm Strich. Der eine kann nur ein bisschen dreister sein, weil er die ganzen Nutzer hat und der andere muss ein bisschen netter sein, weil er sie nicht hat und haben will. Das
auf beliebige Duopole anwenden. Ne? Also.
Ja, und Nintendo sitzt lachend am Rand und guckt zu, weil
und die
Nintendo
haben ja auch
hat auch die Nutzer ja, und ist aus diesem Beef völlig raus und kann machen, was es will.
Meinst du denn, dass Microsoft diesmal,
ja, das kommt also dazu.
Jetzt könnte sich ja auch Microsoft hinstellen und ein Video produzieren, 20 Sekunden, so teilt ihr Videospiele auf der Xbox Caps Lock. Ihr gebt einfach die Disc weiter. Aber da glaube ich auch nicht dran.
Nein, nicht wenn es die ganze Zeit um Margen geht. Und wenn das jetzt das große neue Thema ist, das klang zwischen den Zeilen und zwischen all den This is for the Players bei Microsoft ja immer wieder durch. Xbox ist nicht profitabel also genug
glaube,
und muss
Microsoft
profitabler werden. Dann kannst
freuen,
du sowas
Sony
nicht bringen.
Damit an die Öffentlichkeit gegangen ist und man jetzt nur noch nachziehen kann, statt da der Pionier zu sein, der den ersten großen Shitstorm abbekommt.
Ja, genau. Und vor allem nicht nur nachziehen, sondern die etwas kundenfreundlichere Lösung anbieten mit dem Disk-to-Digital-Feature. Und da steht man auf einmal gar nicht so doof
denen,
da, sondern super positiv. Das ist halt ein easy win. Für
PlayStation-Spieler kein Argument, sich eine Xbox zu kaufen, wenn dass sie ihre alten Xbox-Discs, die sie nicht haben, in digitale Lizenzen umwandeln können. Aber ja, es kann zumindest der eigenen Spielerschaft den Sprung zusammen mit so einem Finanzierungsmodell zur Caps-Lock-Konsole ein bisschen versüßen, ja.
Und es ist dann einfach Imagepflege, ne? So sagen, wir sind der Digitalkonzern, der zwar dann auch das Laufwerk einspart, die Umstände zwingen uns, so wie bei der Preiserhöhung, aber hier, ihr könnt eure Spielesammlung mitnehmen. Wir sind ja schließlich, wir legen ja Wert auf unsere Geschichte, unsere Historie und die Vergangenheit. Viel Spaß damit.
Nee, nee, nee.
Das ist tatsächlich ein easy win, weil das wird ja gar keine großen Auswirkungen auf die Verkäufe haben von neuen Spielen. Insofern ist es halt einfach tatsächlich gratis PR auch. So schön das
Ja,
Feature an sich ist.
ich meine, ich bin jetzt auch nicht der größte PlayStation 5-Spieler, also generell PlayStation-Spieler, aber ich habe auch ein paar Dutzend. Kann das hinkommen? Weiß ich gar nicht. Hüllen da mit PlayStation 4, PlayStation 5-Spielen drin. Klar, das sind überwiegend alte Kamellen, die es inzwischen auch für den PC gibt oder digital gibt, die nicht mehr so viel kosten, bla bla bla. Und will ich die nochmal alle spielen? Nee, auch nicht. Aber wenn die PlayStation 6 kommt, sie wird kein Laufwerk haben und ich werde nicht mal meine alten Spiele spielen können. Warum soll ich mir das Teil kaufen? Also, wofür God of War Lofi oder wie das heißt? Oder nee, das kommt ja schon viel früher. Was wollte ich sagen? Intergalactic, das neue Naughty Dog-Spiel. Meinst du, das wird PlayStation
Ja.
6 exklusiv? Glaube ich da auch nicht.
Vielleicht kaufst du dir die für das neue heiße
Oh
Live-Service-Spiel von
Gott,
Sony, das diesmal mehr als 2 Tage am Markt bleiben darf.
nein. Gut, also es wird absurd, hier ist nichts mehr
Concord Caps
rauszuholen.
Lock.
Wir wollen es nicht nochmal aufwickeln. Ich würde mich ja freuen, wenn wir ein paar Kommentare bekommen würden, ob ihr, ich meine, wir waren jetzt wirklich einige Hot Takes dabei, glaube ich, in diesem Podcast.
Ich fand den
Naja,
letzten provokanter, ehrlich
dann würde ich
gesagt.
mich trotzdem freuen, falls
Das dürfte gar nicht so
ihr
hot
uns
sein.
schreibt, ob ihr unsere Hot Takes oder unsere Not So Hot Takes unterstützt, ob ihr da mitgeht, ob ihr das genauso seht oder ob ihr ganz anderer Meinung seid. Was ihr aktuell erwartet, was die neuen Konsolen bringen werden. Vielleicht bringe ich noch mal eine Sonntagssorge. Was erwartet ihr von den neuen Konsolen? 1000 oder 1400 €? Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Zu den Themen, die wir besprochen haben, aber natürlich auch generell zum Podcast immer gerne gesehen. Und dann bleibt mir eigentlich nicht mehr als dir, lieber Max, noch eine schöne Woche zu wünschen. Hab Spaß mit deinen physischen PlayStation-Spielen, solange es die noch gibt. Und bleib gesund. Und das wünsche ich auch allen anderen Zuhörern. Ciao.
Ebenso, bis zum nächsten Mal. Ciao.